Ich glaube, es gibt in dieser Zeit gibt's keinen, der so viel Zeit im Büro verbracht hat wie wir zwei. Ja, also Kollege Briggs Junior und ich, mit dem ich mir auch die Geschäftsführung teile, weil wir einfach so richtig motiviert waren und wir gesehen haben, was jetzt alles passieren kann. Und das hat auch dementsprechend dann funktioniert. Und wie du gerade richtig sagst, Robert, wir haben den Umsatz mehr als verdreifacht. Als ich damals begonnen habe, waren wir bei einem Umsatz von knapp 20 Millionen. Dieses Jahr werden wir bei ca. 75 Millionen wahrscheinlich landen. Wir werden bis Ende des Jahres knapp 300 Mitarbeiter haben sogar, ja, mit den Projekten, die wir
Im
jetzt
Jahr
alle.
2011 gründete Gerhard Briggs das Unternehmen Alps Resorts und zu der damaligen Zeit erkannte er, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach Chalets, Ferienhäusern und Ferienwohnungen für ihren Urlaub sind. Aber wie es meistens so ist, Erfolg entsteht nicht alleine, sondern im Team und deshalb beschäftigt das Unternehmen mittlerweile über 250 MitarbeiterInnen und ein Mitarbeiter ist Thomas Bayer. Vor ziemlich genau 5 Jahren trat er seine Reise bei Alps Resorts als CMO an und trotz multiplen Krisen kann man wirklich nur beeindruckt sein von den Zahlen, denn der Umsatz hat sich verdreifacht, die Belegschaft hat sich verfünffacht, zeitgleich wurden 26 neue Resorts und 6 neue Restaurants eröffnet und da stellt man sich die Frage, wie war das möglich? Und Thomas Payer gibt im Podcast-Interview definitiv die Antwort und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Wie bist du in die Tourismusbranche gekommen, Thomas?
Ja, tatsächlich eigentlich sehr zufällig. Ich habe mit 19 Jahren die Matura gemacht in Kitzbühel an der Handelsakademie. Bin dann direktissimo eigentlich eine Woche nach der Matura direkt zum Bundesheer, wie es halt bei uns in Österreich so üblich ist. Habe meinen Präsenzdienst dort erledigt. Und so zu Ende der Bundesheerzeit haben wir gedacht, okay, ja, jetzt geht's Richtung Studium. Was genau soll es denn werden eigentlich? Ja. Studium beginnt dann eigentlich erst wieder im Herbst richtig und ich war irgendwann im Januar fertig mit dem Bundesheer. Die Zeit muss ich irgendwie überbrücken. Was mache ich denn in der Zwischenzeit eigentlich? Ja, suche mir mal eine Arbeit und habe dann durch einen Freund gehört, dass es dort in der Region auch in Kitzbühel einen großen Reiseveranstalter gibt, der eigentlich laufend Mitarbeiter sucht. Und habe dann eigentlich ja, mein Präsenzdienst fertig gemacht und eine Woche danach gleich wieder direkt diese Arbeit begonnen. Dann hätte ich eigentlich im Herbst Studium begonnen, Kommunikationswissenschaften. Wäre da schon sehr motiviert gewesen. Habe dann aber schon so die erste Möglichkeit bekommen, im Unternehmen mich weiterzuentwickeln, neue Aufgaben, neue Verantwortung zu übernehmen. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben in dem ganzen Tourismusthema. Und das hat mich ziemlich gecatcht.
Warum bist du hängen geblieben? Was hat dich fasziniert?
Natürlich sehr spannend, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, wann ich das erste Mal so gespürt habe, dass mir das Thema Tourismus, Hotellerie interessiert, bin ich so 12, 13 Jahre alt gewesen, glaube ich, wo meine Eltern das erste Mal die klassischen dicken Kataloge aus den Reisebüros mitgebracht haben, so von großen Reiseveranstaltern. Und ich bin dann oft da gesitzt und habe dann wirklich 1 Stunde, 2 Stunden lang diesen Reiseveranstalterkatalog durchgeblättert und habe mir gedacht, boah, das sind tolle Hotels, das sind schöne Plätze, da würde ich gerne mal hin, da würde ich auch gerne mal hin. Schaut alles lässig aus. Und irgendwie habe ich es damals schon infiziert, habe dann aber nicht mehr lange darüber nachgedacht. Und als ich dann damals beim Reiseveranstalter begonnen habe zu arbeiten, hat mich eben dieses ganze Reisefieber, dieses Hotelthema wieder ziemlich gepackt. Ja, und dieses Arbeiten mit Menschen vor allem ist sowieso etwas, was mir unglaublich liegt, was ich gerne mache. Und dann noch dazu einfach dieses ganz, ganz spannende Thema Urlaub, was einfach ja, ich würde sagen, eine totale positive Emotion ist bei allen Leuten, mit dem zu arbeiten, das ist einfach ein Privileg.
Du warst ja sehr lange bei diesem Reiseveranstalter, habe ich gelesen. Was konntest du lernen
Ist
in der
richtig.
Zeit?
Ja, wieso war ich so lange bei dem Unternehmen? Weil es damals eine sehr dynamische Phase war. Also das war Eurotours. Eurotours ist ein Tochterunternehmen des größten Tourismuskonzerns in Österreich, von der Verkehrsbürogruppe. Und natürlich auch durch diese Zugehörigkeit beim großen Konzern gab es auch für junge Leute wie mich damals recht spannende Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und habe dann mit recht jungen Jahren, mit 23 Jahren schon einen kompletten Bereich verantworten dürfen, habe mir um das ganze Thema Produkt, sprich Hoteleinkauf, auch gekümmert und habe eben da dann ein Team von fast 50 Mitarbeitern übernehmen dürfen mit 23 Jahren. Und meine Mitarbeiter haben, glaube ich, Durchschnittsalter gehabt von knapp 50. So eine ganz spannende Phase, wo ich vor allem auch in der Führung, im Leadership sehr viel gelernt habe, weil natürlich zu Beginn einmal ja, sehr viel Vorurteile aufgrund meines jungen Alters vorhanden waren. Und mir ist dann in kurzer Zeit eigentlich sehr gut gelungen, auch etablierte Experten in der Branche, wirklich auch, die in meinem Bereich tätig waren, mitzunehmen, auf meine Seite zu ziehen und gemeinsam mit denen diesen ganzen Bereich nochmal neu aufzustellen und weiterzuentwickeln, und haben dann sehr erfolgreiche Jahre dort erlebt. Und ja, so ist es dann irgendwie Step by Step immer weitergegangen, und habe dann nochmal währenddessen so nebenbei auch noch mein Studium nachgeholt, was ich ja eigentlich nach meiner Bundeswehrzeit machen wollte. Habe da auch die Möglichkeit bekommen, das berufsbegleitend zu machen, was für mich eine unglaublich spannende Erfahrung war, weil ich einfach auch in andere Branchen sehr tief eintauchen konnte und mich da auch sehr gut vernetzen konnte, mein Netzwerk einfach nochmal erweitern konnte, auch in andere Richtungen. Und ja, so war der Weg einmal bei dem Reiseveranstalter damals. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach gespürt habe, also nach 11, 12 Jahren ist es irgendwie Zeit für was Neues. Und dann wollten mich aber die Vorstände im Konzern glücklicherweise nicht einfach ziehen lassen, was ja natürlich auch für mich in der damaligen Zeit ein Kompliment war. Und haben mir direkt auch angeboten, die konzerneigene Tourismusberatung zu übernehmen, nur die konzerneigene Unternehmensberatung, richtigerweise. Das habe ich dann gemacht, ja, bin dann sehr viel auch in Wien gewesen, so gependelt zwischen Wien und Tirol und auch viel in Deutschland unterwegs gewesen. Und habe dann in dieser Zeit der Beratung einfach auch gemerkt, dass ich eigentlich nicht der Typ bin, der gerne anderen Menschen sagt, wie sie es richtig machen sollen, sondern ich will es lieber selbst richtig machen. Und habe dann einfach dieses Unternehmerische in mir gespürt und einfach diesen Drang, auch selbst was unternehmerisch zu entwickeln. Ja, und da bin ich dann an einem gewissen Punkt angekommen, wo es nochmal eine andere Wendung in eine andere Richtung gegeben hat.
Bevor wir zum Wendepunkt kommen, würde mich interessieren, woher hast du das Selbstvertrauen hergenommen, mit 23 Jahren eine Führungskraft zu werden, wo das Durchschnittsalter 50 ist? Weil da braucht es ja schon auch einen gewissen Mut oder Selbstreflexion zu sagen, ja, ich mache das jetzt und ich traue mir das zu. Und auch dann diese Geschäftsführer.
Ja, ich glaube, das ist vor allem tatsächlich das Arbeiten in sehr jungen Jahren mit Unternehmern auf der anderen Seite. Ich bin nämlich mit 21 Jahren selbst schon in den Außendienst gegangen und habe dort dann tagtäglich mit Unternehmern zu tun gehabt. Unternehmern in der Hotellerie und Gastronomen, Hoteliers. Und da sind natürlich sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmer dabei gewesen und auch sehr spezielle Charaktere, die mich natürlich auch geprägt haben, wo ich auch tatsächlich langfristige Beziehungen aufgebaut habe. Unglaublich viel von diesen Menschen gelernt habe, gleichzeitig einfach auch in ganz Europa sehr viele Destinationen kennengelernt habe, auch verschiedene Kulturen, und die eigentlich durchwegs von meinen Gegenübern in den diversen Verhandlungsgesprächen immer ein sehr positives Feedback bekommen habe. Ja, und das nicht nur am ersten, zweiten Termin, sondern schon auch über 2, 3 Jahre der Kooperation, wo einfach sehr enge Beziehungen, Geschäftsbeziehungen entstanden sind. Ja, und das einfach Spaß gemacht hat und auf einem sehr professionellen Level abgelaufen ist. Und ja, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein entwickelt habe, um auch in jungen Jahren diese Führungsrolle zu übernehmen.
Wie hast du dann deinen Wendepunkt im Juli, wenn ich es richtig weiß, 2020 gestaltet? Weil dir standen wahrscheinlich mehrere Türen offen, aber am Ende hast du dich für eine Tür entschieden. Wie war das?
Ja, es war recht spannend. Recht spannend, weil der Wendepunkt ist quasi im gleichen Moment passiert wie der erste Lockdown. Ja, und das war schon im März, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2020, wo ich gesagt habe, okay, es muss jetzt was Neues passieren. Habe damals im Konzern gekündigt. Ja, ziemlich, glaube ich, 2 Tage vor dem Lockdown. War natürlich auch eine tolle Idee. Ja. Also, aber habe dann damals auch gute Lösungen gefunden, muss man fairerweise sagen, mit meinem langjährigen Arbeitgeber. Und habe dann aber auch natürlich diese Corona-Phase ein bisschen genutzt für mich, um mich neu auszurichten und um zu schauen, wo der Weg hingehen kann. Ich habe da einige Möglichkeiten gehabt, tatsächlich auch in Richtung der Selbstständigkeit, mit Partnern aus meinem Netzwerk eventuell was gemeinsam Neues aufzubauen. Und bin da schon relativ weit gewesen, habe dann auch, glaube ich, einen coolen Businessplan gehabt für eine neue Idee. Und dann ist so kurz vor knapp der Gerhard Brix auf mich zugekommen. Der Gerhard Brix war zu der damaligen Zeit schon viele Jahre selbstständig mit dem Unternehmen Alps Resorts. Und ich kannte den Gerhard eben schon viele, viele Jahre aus dem vormaligen Unternehmen und der Branche eben auch sehr bekannt. Und wir hatten immer einen sehr guten Austausch miteinander über all die Jahre. Und er hat halt auch gespürt, dass bei mir gerade was im Umbruch ist und hat mir ein bisschen erzählt von seinen Plänen, dass er das Unternehmen auch aufs nächste Level bringen will, es ein bisschen neu organisieren möchte und eben auch externen Geschäftsführer mit hinzuziehen möchte. Und muss ich gestehen, im ersten Moment noch nicht ganz so das Potenzial gesehen, habe dann viel darüber nachgedacht und noch weitere Gespräche geführt und irgendwann hat es einfach Klick gemacht, dann habe ich gesehen, wohin die Reise gehen kann. Und dann haben wir diesen Weg gemeinsam gestartet, mit leichter Verzögerung nach dem ersten Lockdown. Und ja, dann ist es voll losgegangen bis zum nächsten Lockdown.
Man muss ja dazu sagen, also Alps Resorts, die haben ja, habe ich gelesen, seit 2013 schon jährlich 49% Wachstum gehabt. Und bei dir ging es ja dann eigentlich relativ stark mit dem Wachstum weiter. Also ich würde jetzt einfach vorspringen, damit man mal den Kontext erfährt, was da eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist. Ich glaube, du hast geschrieben, Umsatzverdreifachung. Das Personal ist mittlerweile bei über 250 MitarbeiterInnen. 26 neue Restaurants und 6 neue Restaurants innerhalb von 5 Jahren, seit du eingestiegen bist.
Ja.
Warum ist das möglich und wie war das möglich?
Ja, ganz spannend eigentlich. Also wir haben dann, muss ich doch einen Schritt zurückgehen, die Corona-Phase einfach intensiv genutzt, um uns vorzubereiten. In der Zeit haben, glaube ich, unglaublich viele Unternehmen eher Mitarbeiter gekündigt, ja, und sind extrem defensiv am Markt vorgegangen. Wir haben in dieser Phase uns sehr viel zusätzliche Expertise an Bord geholt in den verschiedensten Bereichen. Haben mit vielen unseren Partnern neue Projekte gemeinsam entwickelt, sodass wir einfach kurz nach dem quasi letzten richtigen Lockdown voll losstarten konnten. Also wir sagen immer, der Kollege Brix und ich auch, ich glaube, es gibt in dieser Zeit gibt's keinen, der so viel Zeit im Büro verbracht hat wie wir zwei. Ja, also, Kollege Brix Junior und ich, mit dem ich mir auch die Geschäftsführung teile, weil wir einfach so richtig motiviert waren und wir gesehen haben, was jetzt alles passieren kann. Und das hat auch dementsprechend dann funktioniert. Und wie du gerade richtig sagst, Robert, wir haben den Umsatz mehr als verdreifacht. Als ich damals begonnen habe, waren wir bei einem Umsatz von knapp 20 Millionen. Dieses Jahr werden wir bei ca. 75 Millionen wahrscheinlich landen. Wir werden bis Ende des Jahres knapp 300 Mitarbeiter haben sogar, ja, mit den Projekten, die wir jetzt eröffnen. Wir haben 6 neue Restaurants eröffnet. Und was für mich aber wirklich immer das Entscheidendste ist, das Wichtigste, wir haben auf diesem Weg nie die Qualität verloren, sondern die Qualität auch noch nach oben gepusht. Und wir haben einfach es erreicht, dass 90% unserer Kunden uns mit hervorragend bewerten. Unsere Dienstleistung, unser Produkt. Und da sprechen wir einfach auch von fast 200.000 Kunden im Jahr. Das ist schon, glaube ich, dann eine beachtliche Zahl, die uns eigentlich, ja, die macht uns am meisten stolz, diese Kundenbewertungen danach.
Welche Vorbereitungen habt ihr getroffen, Thomas, während der Corona-Zeit? Weil der Status quo, also der damalige Ist-Zustand, der war ja schon sehr gut. Und dann auch, aber in unsicheren Zeiten Vorbereitungen zu treffen, weil man wusste ja zu der damaligen Zeit nicht, was passiert. Und wie du gesagt hast, die andere Hotelbetriebe etc., die haben immer mehr Leute entlassen und ihr habt ja dann schon immer mehr eine Basis geschaffen. Wie war das damals zu der damaligen Zeit?
Ja, da muss man vielleicht auch nochmal das von einer bisschen größeren Perspektive betrachten, wo wir uns in den letzten Jahren im alpinen Tourismus in Österreich eigentlich ja bewegt haben, wie sich der ganze Markt der Tourismus in Österreich entwickelt hat. Und da ist sicherlich Österreich etwas hinten nach in der Entwicklung. Es gibt einige Länder in Europa, die haben schon seit 15, 20 Jahren recht einen hohen Anteil an gewerblichen Ferienwohnungen, an Apart-Hotels, an Ferienhausanlagen. Das hat es in Österreich nie großartig gegeben. Der Anteil an diesen gewerblichen Unterkünften war immer wirklich marginal, wirklich überschaubar. Es hat bis vor, sagen wir mal, 10 Jahren eine komplette Monokultur an austauschbaren Vier-Stern-Hotels in Österreich gegeben. Und das hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Es ist mehr modernes, zeitgemäßes Produkt auf den Markt gekommen. Mit der Pandemie haben wir gespürt, dass sich einfach auch die Kundenbedürfnisse nachhaltig verändern werden. Wir haben sie schon vor der Pandemie gesehen, was unsere Gäste in den Apart-Hotels und in den Hoteldörfern wirklich wertschätzen. Denn zwar ist diese Privacy, dieses wirklich für sich sein, den Urlaub für sich selbst gestalten, flexibel sein, frei von allen Zwängen. Und mit diesen Themen haben wir halt ganz aktiv gespielt und geschaut, wie kann man neue Produkte entwickeln. Thema Private Spa, wo wir sehr viele wirklich tolle Ressorts auch auf den Markt gebracht haben. Wir haben dann zum Beispiel in dieser Zeit auch in Schladming ein Ressort mit 32 Poolvillen eröffnet, was es in der Form in Österreich noch nicht gegeben hat und bis heute eigentlich ja, kaum vorhanden ist. Das heißt, wir haben einfach nicht more of the same vom Produkt her etabliert, sondern wir haben ein neues Produkt für den Markt geschaffen. Und natürlich gab es den einen oder anderen, der dann auch was kopiert hat vielleicht auch oder in die Richtung marschiert ist, ähnlich wie wir. Aber wir haben uns halt auch eine gute Präsenz am Markt aufgebaut, ein gutes Standing, sodass wir relativ schnell auch zur führenden Hotelkette Österreichs geworden sind und dadurch auch die meisten Projektentwickler auch mal den ersten Weg direkt zu uns gesucht haben.
Wie habt ihr Entscheidungen getroffen? Wie viel war da einfach das Bauchgefühl, die Intuition und wie viel war von den neuen Projekten, von den neuen Ideen wirklich mit Daten belegt?
Ich glaube schon, dass sehr viel auch auf unserer eigenen Erfahrung basiert hat. Erstens ist es unser Eigentümer, der Gerhard Brix, einfach auch seit 40 Jahren in der Branche. Ich bin seit fast 20 Jahren in der Branche. Der Kollege Brix Junior bringt Expertise aus einem anderen Bereich noch mit, aus der operativen Ebene. Und da haben wir sehr viel auch basierend auf unserem Know-how auch Entscheidungen getroffen. Aber natürlich haben wir uns auch Entwicklungen, Statistiken angeschaut in anderen Destinationen, in anderen Märkten, wie sich Nachfragen entwickeln, wie sich Nächtigungen entwickeln, haben uns sehr viel ausgetauscht in unserem europäischen Netzwerk auch. Das machen wir übrigens nach wie vor, wo wir mehrmals im Jahr uns auch nach Holland oder nach Frankreich begeben und uns einfach andere Anlagen, Ressorts, Hotels anschauen, um neuen Input zu sammeln.
Jetzt bist du 5 Jahre beim Unternehmen. Wie blickst du in die Zukunft? Was sind die nächsten Schritte?
Spannend. Naja, das ist das Spannende. Also bei uns herrscht nach wie vor so ein bisschen das Gefühl, wir sind erst am Beginn einer Reise. Wir sind noch nicht so im Grande Finale, sondern wir haben quasi gerade erst begonnen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr auch wieder wichtige Entscheidungen getroffen für uns selbst, für die weitere Entwicklung des Unternehmens, dass wir eben auch in die Richtung der klassischen Hotellerie gehen. Wir eröffnen jetzt im Dezember dieses Jahres in Zell am Seckerbrunn unser erstes 4-Sterne-Superior-Hotel mit 108 Zimmer. Das wird ein richtig schönes, tolles Projekt werden auch. Dann geht es eben weiter in Tirol, in Serfaus nächstes Jahr, wo wir ein neues Hotel eröffnen werden und ein paar andere Projekte, die dann auch in der klassischen Hotellerie auch in der Pipeline sind. Und was für uns das Spannende ist, wir haben sehr, sehr interessante Produktideen auch für auch andere Destinationen abseits des klassischen Alpinen, des alpinen Bereichs, wo wir einfach eben auch all unsere Erfahrungen, diese Kundenfeedback sammeln und daraus neue Ideen, Produkte entwickeln und die versuchen jetzt auch mit Partnern in anderen Destinationen umzusetzen. Also die Zukunft wird nach wie vor mega expansiv werden, super spannend werden und unsere Teams sind total motiviert, weil die auch eben sehen, es passiert sehr viel und wir ziehen aber immer auch die Organisation dementsprechend nach, weil das Gefährlichste natürlich ist es, wenn du in so einer extrem expansiven Phase im Unternehmen bist, dass die Organisation dem Tempo nicht Schritt halten kann und das haben wir recht frühzeitig erkannt und ja, holen uns da immer auch wieder neue Profis mit ins Team und die uns unterstützen, wo man auch eben nicht nur quasi auf der Produktseite wachsen, sondern eben auch von der Expertise her weiter wachsen können.
Was ist der größte Differenzierungsfaktor von Hotels? Zu mir hat einmal jemand gesagt, Hotels sind eigentlich wie Immobilienvermittler, wo halt jemand sagt, so und so viel Quadratmeter, ein Bett, ein Pool, das haben wir zu bieten. Wie kann man sich da differenzieren in dieser Branche?
Also wir haben uns in den letzten Jahren ganz stark differenziert, vor allem durch das Thema eigentlich Wohnraum, Private Spa. Das heißt, wir haben sehr viele große Einheiten, sage ich mal von bis zu 150 Quadratmeter Ferienhäusern oder 50 Quadratmeter Suiten, wo man einfach sehr viel Privacy hat für sich und eben auch Private Spa vom eigenen Pool vor der Haustüre, die eigene Sauna im Zimmer. Das war ein großes Differenzierungsmerkmal für uns in der Vergangenheit, wird es auch für einen gewissen Teil des Produkts in Zukunft sein. Aber wir sehen einfach schon, dass es nach wie vor sehr, sehr viele Gäste auch gibt, die eben das klassische Hotelprodukt suchen. Dort wird es wichtig sein, den Gästen im Hotel das zu geben, was sie gerade für ihre einzelnen Bedürfnisse brauchen. Also wirklich ein flexibles Angebot, aus dem sie auswählen können. Du brauchst ein wirklich modernes, zeitgemäßes Produkt. Aber ich glaube, viel wichtiger ist auch sogar noch, natürlich wie immer, Lage, Lage, Lage. und die Destination. Ich glaube, die Destinationen per se einfach auch haben nochmal einen ganz neuen Aufgabenbereich bekommen. Wenn ich von Destinationen spreche, spreche ich von den Tourismusverbänden, die einfach wirklich auch zu ja, Marketingunternehmen geworden sind und einfach massiv an ihren Brands arbeiten müssen und vor allem auch natürlich dementsprechend an der Infrastruktur. Und das ist etwas, was ich sehr positiv sehe, vor allem in Österreich. Wir haben im sowieso schon globalen Vergleich und auf jeden Fall auch im europäischen Vergleich eine unglaublich starke touristische Infrastruktur. Da kann kaum eine Destination in Europa eigentlich mithalten. Und das müssen wir aber noch viel besser nach außen kommunizieren. Und es gibt natürlich auch Destinationen, die starken Bedarf haben, sich infrastrukturell noch weiterzuentwickeln, aber dann auch von der Kommunikation her. Und das ist etwas, wo wir eben schon als größeres Unternehmen, nicht als einzelner Hotelier, sondern eben als Hotelkette mit anschieben können, wo wir uns aktiv mit einbringen und sagen, wir entwickeln mit den Tourismusregionen auch Konzepte, wir gehen auf Märkte, wir machen gemeinsam Kampagnen, um einfach das Gesamte mit anzuschieben, weil dann profitieren wir mit den jeweiligen Ressorts in den einzelnen Destinationen natürlich auch sehr stark.
Was sind die größten Hindernisse auf dem zukünftigen Weg?
Das Spannende ist, dass wir nicht wirklich Hindernisse sehen im Moment. Es gibt natürlich immer wieder auch bürokratische Herausforderungen, aber ich bin jetzt keiner von denen, die jetzt irgendwie groß auf die Bürokratie schimpfen möchte, weil wir haben eigentlich fast alles, was wir in den letzten Jahren irgendwie realisieren wollten, auch hinbekommen, weil wir natürlich auch schauen, dass es dort, wo wir agieren, auch immer Akzeptanz gibt. Und wenn es irgendwo die Akzeptanz nicht gibt, wenn es irgendwo Gegner für Projekte gibt oder es einfach nicht passt, ja, an gewissen Plätzen, dann ziehen wir uns auch wieder relativ schnell zurück, weil ja, da macht es halt einfach keinen Sinn. Und von dem her, Hindernisse sind natürlich, wenn man so nennen will, vielleicht die weltpolitischen Entwicklungen, wo wir wirklich nicht wissen, wohin die Reise geht. Stichwort wirtschaftliche Entwicklung. Das ist schon etwas, glaube ich, was auch der österreichische Tourismus in diesem Jahr, vor allem jetzt im Sommer, eigentlich schon seit dem Spätwinter spürt, die Rezession, die seit 2 Jahren in Deutschland und in Österreich andauert. Es wird schon teilweise etwas knapper, ja, bei unseren Gästen, die in Österreich Urlaub machen. Ich denke, die Preissensibilität ist etwas gestiegen, durch dieses Thema auch der schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen. Das ist auch das, was ich von vielen Branchenbegleitern in der Hotellerie höre, dass die Leute schon ganz genau auf den Preis drauf schauen. Natürlich gibt es die Top-Top-Top-Hotellerie, ja, wo der Preis de facto keine Rolle spielt. Aber ich glaube, auch die große Menge muss wirklich darauf schauen, das richtige, qualitative Angebot zum richtigen Preis im richtigen Moment zu liefern. Das klingt wie also so ein Betriebswirtschaftsbuch, aber es ist einfach so.
Welche Nationalität ist am meisten in euren Häusern vertreten?
Wir tatsächlich von der Steiermark bis Vorarlberg aktuell präsent sind mit unseren Ressorts, variiert das natürlich destinationsabhängig sehr stark. Aber ich würde mal auf die ganze Gruppe gesagt, auf die ganze Gruppe gesehen sagen, dass natürlich der deutsche Markt klar die Nummer 1 ist nach wie vor. Unser zweitwichtigster Markt ist der Heimatmarkt Österreich. Hat auch die Pandemie ein bisschen mit sich gebracht. Damals war der Anteil ohnehin exorbitant hoch an Österreich-Urlaubern. Da hat man, glaube ich, über 2 Drittel Österreich-Urlauber. Das hat sich natürlich etwas reduziert, aber der Markt ist immer noch sehr wichtig. Der Benelux-Markt ist für uns sehr wichtig und wo wir schon seit vielen Jahren sehr stark sind, ist auch der osteuropäische Markt. Weil wir einfach natürlich unsere Wurzeln auch in der Steiermark ursprünglich haben, obwohl wir Tiroler sind. Aber da hatten wir schon immer sehr viele osteuropäische Stammgäste.
Versucht ihr neue Märkte auch zu erschließen, beziehungsweise ist das dann mehr eher destinationsgetrieben, dass ihr neue Märkte erschließt, oder könnt ihr selbst sagen, unser Ziel ist es, einen neuen Markt zu erschließen, die vielleicht weniger von Inflation etc. betroffen sind, um einfach das, was wirtschaftlich geschieht, wieder ausgleichen zu können?
Ja, also guter Punkt, Robert, weil wir kümmern uns ganz intensiv um das Thema neue Märkte, wobei neu unter Anführungszeichen. Ich nenne jetzt vor allem nochmal die osteuropäischen Märkte, wenn ich mir gerade anschaue, Tschechien oder Polen vor allem auch, in der Zeit, wo es bei uns in Österreich und in Deutschland eine starke Rezession oder starke, es gab eine Rezession, gab es in Polen ein richtig starkes Wirtschaftswachstum. Und das ist ein ziemlich großer Markt mit sehr vielen Menschen und die natürlich auch sehr affin sind für das Thema Urlaub in den Bergen. Und in diesen Märkten sehen wir schon ein großes Potenzial und das ist tatsächlich eine unserer kurzfristigen, mittelfristigen Strategien, vor allem die osteuropäischen Märkte, auf denen wir schon präsent sind, aber nochmal intensiver anzugehen.
Und weil du vorhin angesprochen hast, Zell am Säckerbrunn ist ja auch sehr bekannt für den Wintertourismus. Da gibt es aber auch natürlich auch gewisse Unsicherheiten bezüglich Wintertourismus, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wie blickst du hinsichtlich des Wintertourismus auf die Tourismusbranche generell oder was passiert da zum Beispiel oder was sind vielleicht andere Angebote, die was man schaffen könnte, wenn Wintertourismus einbricht oder wie kann man sich ja darauf vorbereiten, weil natürlich als Hotel oder als Ferienwohnung etc. ist es natürlich schlecht, wenn man einen Winterurlaub bucht oder Gäste und Gästinnen buchen und es ist kein Schnee da.
Ja, also ich weiß nicht genau, Robert, wie es dir geht, ob du jetzt im letzten Frühling nochmal Skifahren gewesen bist, Ende März, Anfang April. Ich war tatsächlich mit ein paar Freunden von mir am letzten Märzwochenende auf der Duracher Höhe und wir haben einfach 50 Cm Neuschnee, ein Powderwochenende verbracht. Ja, so unglaublich. Und viele haben gesagt, der Winter ist schon längst vorbei. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und das ist ein Thema, mit dem wir sehr, sehr viel konfrontiert werden. Von wegen der Winter wird immer kürzer. Der Winter wird nicht kürzer. Also es ist vielleicht der Schneefall natürlich aufgrund des Klimawandels, der sich irgendwie verändert und es wandert alles irgendwie in die Höhe. Aber die Bedingungen auf den Skipisten, vor allem hier in Westösterreich, sind ja nach wie vor von Anfang Dezember bis Anfang April top. Ja, egal, ob es ein starker oder schwacher Winter ist. Aufgrund einfach der Entwicklungen in der Beschneiung, die es gegeben hat, ist der Skibetrieb so gut wie gesichert, ich glaube, auf die nächsten whatever, wie viele Jahre, ich weiß es nicht. Aber da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Es ist eher das Thema, genau diese Situation zu kommunizieren. Da komme ich wieder zu dem Punkt Kommunikation. Und das ist etwas, wo natürlich die Landestourismusorganisationen, die Österreich-Werbung, aber auch wir als einer der führenden Hotelketten einen Auftrag haben. Und der Auftrag heißt ganz klar, wir müssen den Märkten sagen, wie die Bedingungen sind. Wir müssen das viel besser kommunizieren. Ja, dass es nach wie vor Mitte März, Ende März traumhaften Frühlingsskilauf in den Bergen gibt, ja, mit super schönem Wetter. Also wenn ich zurückblicke auf den letzten Winter, das war ja vom Wetter her, ich glaube, war nicht 8 von 10 Tagen waren Kaiserwetter, blauer Himmel. Und die Pisten waren immer top. Es war nicht 2 Meter Neuschnee neben der Piste, richtig. Vielleicht nicht immer Winter Wonderland, aber super Bedingungen zum Skifahren. Und das muss uns, glaube ich, als Branche einfach gelingen, das Ganze noch viel besser zu kommunizieren. Ist auch ein bisschen eine Kritik tatsächlich an uns selbst, an der Branche, aber vielleicht auch an den Medien, muss man sagen. Bin da auch immer wieder im Austausch mit diversen Medienvertretern, weil es schon auch ein bisschen herbeigeredet wird. Ja, dieses unbedingt der Winter ist vorbei, Skifahren ist vorbei, es stirbt der Nachwuchs weg im Skibereich, es gibt nicht mehr viele Kids, die Skifahren. Und wenn man unterwegs ist in den Skigebieten, ich glaube, dann sieht man es, was wirklich los ist und wie viele Leute nach wie vor Feuer und Flamme sind für das Thema Skifahren. Nichtsdestotrotz, gerade wenn wir über andere Märkte sprechen, natürlich auch, gibt es Märkte, die mit dem Thema Skifahren nicht so viel zu tun haben. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, ja, natürlich den Winter zu verkaufen und zu präsentieren. Und da muss man sich einfach noch viel mehr Gedanken dazu machen.
Habt ihr auch geplant, in andere Länder zu gehen, Hotels in Schweiz, Deutschland, Italien etc. zu eröffnen?
Wir beschäftigen uns gegenwärtig sehr intensiv mit dem Thema Deutschland als Destination, vor allem mit Süddeutschland. Da komme ich ein bisschen auf das Thema zurück, was ich vorhin erwähnt habe, wo wir auch versuchen, ein neues Produkt zu entwickeln, was es in der Form im größeren Stil in Deutschland noch nicht gibt. Wenn ich von Produkt spreche, spreche ich von einem touristischen Ressort, natürlich von einem Hotelressort, das aber auch ein bisschen, ich nenne es mal, mit alternativen Unterkünften zu tun hat. Ja, und glaube ich auch ganz an ganz spannenden Locations. Da sind wir momentan in der Entwicklung und ich glaube, da werden wir spätestens heute in einem Jahr auch ein bisschen was verkünden können. Und ansonsten ist das Thema natürlich Südtirol, Trentino für uns auch sehr naheliegend. Dort ist aber die Situation etwas schwieriger, weil es ja auch diesen Bettenstopp gibt in Südtirol. Dort neue Projekte zu entwickeln, gestaltet sich etwas schwieriger. Und die Schweiz haben wir momentan für uns etwas ausgeklammert. Nicht Teil der EU, bürokratisch sicherlich ein bisschen schwieriger, aufwendiger. Deshalb ist es eher kein Thema momentan.
Wie komplex ist eigentlich das Geschäftsmodell von Alps Resorts?
Ja, da zitiere ich ganz gerne unseren Eigentümer, den Gerhard Brix, der immer sagt, unser Business ist relativ einfach. Wir vermieten ja nur ein bisschen. Das klingt immer so einfach. Es ist schon ein bisschen komplexer, ja, in der Realität natürlich. Vor allem auch dadurch, dass wir jetzt seit einiger Zeit auch selbst in der Gastronomie tätig sind, verändert sich das ganze Geschäft. im ganzen Bereich von Mitarbeiterakquise, wo es gerade in der Gastronomie schon große Herausforderungen gibt, natürlich. Aber ich glaube, das Um und Auf ist, dass wir unsere Passion, die wir haben, und das haben wir in allen Bereichen des Unternehmens, diese Passion für Tourismus einfach auf alle neuen Kollegen übertragen. Ja, wir müssen die Leute quasi wirklich, ja, anzünden, wie man so schön sagt, für unser Business. Und dann sehen wir da, ehrlich gesagt, einer sehr, sehr positiven, schönen Zukunft entgegen. Und die Komplexität unserer Branche ist schon vorhanden, aber da gibt es sicherlich wesentlich komplexere Branchen als unsere.
Wie zündet man die Kollegen und Kolleginnen an? Also im positiven Sinne anzünden mit
Ich.
Emotionen und Inspiration.
Wir vorhin auch gerade schwer getan, den Begriff zu verwenden, aber wir wissen, wovon wir sprechen. Ich glaube, indem man es einfach tagtäglich vorlebt. Ja, indem man auch darüber spricht, welches Privileg wir haben. Das haben wir beide eingangs ja erwähnt, auch welches Privileg es ist, auch im Tourismus tätig zu sein. Man hat immer mit den schönsten Tagen der Menschen im Jahr zu tun. Man darf für den Urlaub sorgen der Menschen, sich darum kümmern. Das ist auch ein Auftrag, den man ja, mit einer gewissen Demut entgegennehmen muss von den Gästen und dementsprechend einfach auch qualitativ gut abliefern muss, für unsere Gäste genau das richtige Produkt zu finden. Und dann sammeln wir auch regelmäßig natürlich auch Kundenstimmen. Diese Kundenstimmen, sprich Stimmen der Gäste, nach ihrem Aufenthalt, das teilen wir auch intern mit unseren Kolleginnen und Kollegen, damit sie einfach auch spüren, wow, okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Wir haben diese Familie, diese Freundesgruppe, sensationelle Tage in whatever, wherever, ja, wirklich ermöglicht.
Wo holst du dir Inspiration? Weil zum Beispiel der Einzelhandel, der sucht ja viel Inspiration in guten Hotelstädten oder in guten Hotels. Wo holt sich ein guter Hotelbetreiber Inspiration? Wo holst du die Inspiration?
Wir uns natürlich schon anschauen, auch aufgrund unseres Geschäftsmodells, dass wir eine sehr dezentrale Organisation sind, dass wir uns auch im Einzelhandel das anschauen auch, ja, wie strukturiere ich wirklich so eine dezentrale Organisation? Wie funktioniert das? Ja, auch zum Thema Leadership. Wie schaffe ich es wirklich auch dezentral, dieses Commitment, diese Passion, von der ich gesprochen habe, auch zu transportieren? Wie schaffe ich es, die Strukturen dementsprechend nachzuziehen, wenn ich so ein Wachstum habe? Da schauen wir schon in andere Branchen rein auch, tauschen uns auch mit anderen Leuten aus. Wir sind seit 2 Jahren Mitglied der Leitbetriebe Österreich, wo es auch immer wieder so einen Austausch gibt, ein Netzwerk, wo man miteinander spricht mit Unternehmen aus anderen Branchen. Und ja, so sammeln wir auch unseren Input und versuchen das wieder aufzunehmen.
Wie lernt man Geduld, Thomas?
Wie man Geduld lernt. Das ist eine gute Frage, weil das müsste mir auch irgendjemand sagen. Ja. Das ist so ziemlich die, wie soll ich sagen, eine meiner größten Schwächen, die ich sicher habe, dass ich ein extrem ungeduldiger Mensch bin. Resultiert vielleicht aber dann auch schon wieder in dem Positiven, dass wir einfach auch diese Dynamik auch dadurch generieren, dass die Kollegen und ich nicht unbedingt geduldig sind, dass wir anschieben wollen, dass wir was bewegen wollen und nicht einfach nur warten wollen, bis was passiert. In gewissen Bereichen müssten wir wahrscheinlich ein bisschen geduldiger sein, müsste ich ein bisschen geduldiger sein, aber das muss ich mit meinen jungen 38 Jahren auch noch lernen.
Bist du ab und zu zufrieden? Weil wenn man ja ganze Zeit nach Wachstum strebt und wenn man sagt, es gibt neue Ziele, man braucht ja neue Ziele, um mal wieder Sinnhaftigkeit zu erfahren, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Aber andererseits hast du schon wahnsinnig viel erreicht, schon in jungen Jahren und hast wahrscheinlich ab und zu den Gedanken gehabt, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich zufrieden und dann geht's trotzdem weiter. Wie ist deine Meinung dazu, Thomas?
Ja, das aus persönlicher Perspektive jetzt betrachtet, das Gefühl angekommen zu sein, ist noch nicht wirklich da, ist nicht vorhanden, ja, weil eben die Reise irgendwie immer weitergeht. Es geht immer weiter. Was ich mir schon stark vorgenommen habe, und das praktizieren wir jetzt auch im Unternehmen seit noch nicht allzu langer Zeit, aber doch jetzt schon, dass wir einfach auch einzelne Erfolge mehr hervorheben, denen mehr Gewicht geben, mehr darüber sprechen, auch immer wieder feiern. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Erfolge feiert, wirklich sie angemessen feiert. Und das beflügelt dann auch wieder, dass man eben sich zum nächsten Erfolg hinarbeitet. Weil wenn man das nicht macht, und das haben wir vielleicht eine Zeit lang auch zu wenig gemacht, dann ist man am Hamsterrad drinnen, wo man nicht mehr erkennt, wenn was Positives passiert. Und aus dem Positiven zieht man ja die Energie für das nächste schon wieder. Und ja, das haben wir uns vorgenommen, das setzen wir, glaube ich, ganz gut um schon und ja, bin ich echt zufrieden.
Was war der letzte Erfolg, den es zu feiern gab?
Tatsächlich war der letzte Erfolg, den wir gefeiert haben, dass wir den Zuschlag bekommen haben, das 4-Stern-Plus-Hotel in Zell am Säckerbrunn übernehmen zu dürfen, betreiben zu dürfen, weil es einfach ein absolutes Highlight-Projekt ist, glaube ich, in der Region. Ein Revitalisierungsprojekt, wo eben zwei alte, austauschbare 4-Stern-Hotels revitalisiert werden und zu einem richtig spannenden, neuen, modernen Konzept zusammenfließen. Und wir dürfen das im Dezember eröffnen. Und wir waren da in einem ziemlich intensiven Pitch mit ein paar Marktbegleitern und haben dann final den Zuschlag bekommen. Das haben wir gefeiert.
Was mich noch interessieren würde, weil du gesagt hast, die Verkehrsbürogruppe ist also sozusagen die größte Hotelgruppe, die es in Österreich gibt. Aber die haben ja gar nicht mehr so viele Hotels, oder? Die haben ja, glaube ich, mal 25, 26 Hotels gehabt, die sind reduziert worden. Also wie weit seid ihr eigentlich von der Marktführung entfernt?
Also da muss ich ein bisschen nochmal vielleicht korrigieren, was ich auch zu Beginn erwähnt habe, weil sie waren damals in der Zeit, ja, als ich dort begonnen habe, der größte Tourismuskonzern in Österreich mit erfolgreichen Marken wie Ruefa Reisebüros, damals auch Hofer Reisen noch sehr erfolgreich als aufstrebendes Modell und die Austrian Hotels etc. Die Verkehrsbürogruppe wurde durch die Pandemie auch sehr hart getroffen, muss man sagen. Er hat sich da ein bisschen neu strukturiert und ist natürlich jetzt nicht mehr in der gleichen Dimension tätig wie vor vielen Jahren. Wir selbst im Bereich der Hotellerie sind inzwischen sicherlich eine der führenden Hotelketten in Österreich. Wenn wir tatsächlich über Betten sprechen, gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, in Österreich keinen, der über 8000 Betten betreibt. Ja, von dem her ist es sicherlich schon etwas, wo wir on the top angekommen sind in Österreich, wobei unser Ziel es nicht ist, einfach der Größte zu sein, sondern wir wollen einfach deshalb wachsen, weil wir sehen, durch Wachstum können wir Stärke generieren. Wir können einfach auch einzelne Standorte, zum Beispiel einzelne Hotels, wesentlich besser vermarkten, besser auslasten durch eine gewisse Unternehmensgröße, die wir haben. Wir haben ein Netzwerk, das wir ständig vergrößern können. Wir haben größere Budgets, die wir investieren können im Bereich von Marketing, egal ob online oder offline. Wir können uns bessere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. Wir schaffen neue Expertise durch dieses Wachstum. Also de facto Stärke durch Wachstum.
Wie lange könnte man noch diese Wachstumsrate von 49,6% pro Jahr beibehalten, deiner Meinung nach?
Das ist jetzt eine gemeine Frage, weil das natürlich eine extreme Challenge ist. Also wir sind letztes Jahr von der Financial Times ausgezeichnet worden. Das war schon ein ziemlicher Ritterschlag zum wachstumsstärksten Unternehmen Österreichs und nicht nur im Tourismus, sondern über alle Branchen hinweg. Das war auch etwas, das wir gefeiert haben, by the way. Aber es ist jetzt natürlich nicht realistisch, die nächsten 3 bis 5 Jahre den gleichen Prozentsatz quasi im gleichen Verhältnis zu wachsen. Aber das Wachstum wird natürlich auch auf der Umsatzseite definitiv vorhanden sein, weil wir werden alleine mit dem, was wir momentan in der Pipeline haben, in den nächsten 3 bis 4 Jahren circa 7 bis 9 neue Hotelresorts eröffnen, jedes Jahr. Und rein von daher ist schon ein natürliches Wachstum gegeben und natürlich auch mit unseren bestehenden Hotelresorts, die laufend wachsen, sich besser entwickeln. Da sehen wir einer rosigen Zukunft entgegen.
Drei Fragen habe ich noch an dich, Thomas. Die erste Frage lautet: Von wem konntest du am meisten lernen und auch was?
Auf meinem Weg haben mich ein paar ganz spannende Persönlichkeiten sicherlich begleitet. Ich denke vor allem auch der Unternehmensgründer damals von Eurotours, der Hans-Dieter Dott, der nach wie vor auch Gesellschafter ist, der Verkehrsbürogruppe. Von dem habe ich sicherlich einige Sachen mitnehmen können. Vor allem in der Entwicklung eines Unternehmens, wie man so ein Unternehmen aufbaut. Die damalige Geschäftsführerin, langjährige Vorständin auch, die Helga Freund, hat mir zum Thema Leadership sicherlich sehr viel beigebracht. Und ja, ich glaube, wenn ich das sicherlich natürlich erwähnen muss, ist mein aktueller Eigentümer auch der Gerhard Brix, dem das Unternehmen Alps Ressorts zu 100% gehört, weil der Gerhard einfach absoluter Mentor schon seit vielen, vielen Jahren, auch vor der Alps Ressorts Zeit für mich war. Da geht es vor allem auch sicherlich um das Thema der Vision. Diese Vision zu haben, was Großes zu entwickeln und wie der Weg dorthin ausschauen kann. Und ja, da habe ich von allen so ein bisschen was mitgenommen. Und ich glaube, am besten muss man aber immer auf sich selbst schauen. Was ist man für ein Typ, für eine Person? Und ja, ich glaube auch teilweise in spannenden Podcasts, ja, wie es das du zum Beispiel auch führst, kann man von ganz interessanten Persönlichkeiten immer wieder so Häppchen mitnehmen. Und ich bin ein absoluter Podcast-Fan seit vielen Jahren auch und höre mir auch mit sehr viel spannenden Unternehmer, Manager-Persönlichkeiten über die Gespräche an und nehme da für mich persönlich sehr, sehr viel mit.
Wenn ich in 5 Jahren auf LinkedIn schaue, dann bist du 10 Jahre bei Alps Resorts. Und du hast ja für dein 5-Jähriges einen Beitrag gepostet, wo ja die ganzen Zahlen genannt worden sind. Welchen Beitrag kann man in 5 Jahren erhoffen oder welchen Beitrag erhoffst du dir in 5 Jahren, wo du sagst, okay, das wäre toll, wenn ich das dann schreiben kann auf LinkedIn?
Verrate ich dir ein kleines Geheimnis, weil den Beitrag habe nicht ich geschrieben, sondern die KI. Ja. Und vielleicht sollte man die KI fragen, wie das Posting in 5 Jahren ausschaut. Aber ja, ich glaube ganz ehrlich, es ist ganz schwierig, so lange voraus in die Zukunft zu blicken. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird nur großartige News geben.
Schön, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Eine Frage habe ich noch, Thomas. Was möchtest du noch sagen zum Abschluss?
Ja, ich bedanke mich einfach, Robert, bei dir vor allem auch für dieses Gespräch, aber vor allem eigentlich auch für den Podcast, weil du mich auf diesen Podcast auch einmal aufmerksam gemacht hast und ich in der Zwischenzeit ein paar spannende Folgen auch schon hören konnte mit Menschen, die du getroffen hast, mit denen du gesprochen hast. Und ich glaube, Menschen wie mir, da gibt es ja auch einige, geben solche Gespräche sehr viel. Also ich würde dich bitten, diesen Weg auch weiterzuführen und weiterhin mit vielen auch spannenderen Personen als mit mir zu sprechen, damit er da etwas los mitnehmen kann.
Also ich muss an dieser Stelle sagen, zuerst mal danke, dass du den Podcast anhörst, aber du bist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht gibt es den Podcast noch in 5 Jahren. Dann
Dann
würden
machen
mich
wir nochmal was. Dann
definitiv, genau,
machen wir
dann
was.
würden mich auf jeden Fall die News interessieren. Aber auch in der Zwischenzeit bin ich natürlich jederzeit bereit, weil du hast eine sehr reflektierte Art und ich meine, der Erfolg gibt euch ja recht am Ende des Tages. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie bei euch die Reise weitergeht, weil ich hoffe natürlich auch, dass sie bei euch weitergeht und ihr. Bin mir sicher, dass ihr auch die Zukunft, egal welche Herausforderungen es gibt oder welchen Wandel es gibt, ihr jederzeit den Wandel auch annehmen werdet und auch neu gestalten werdet. Bin auf jeden Fall gespannt, was auch in München kommt. Also da blicke ich auch mit sehr viel Neugierde in die Zukunft und ich möchte mich bei dir nochmals für deine Zeit und für deine wertvollen Worte bedanken. Danke, Thomas.
Danke, Robert. Vielen Dank fürs Gespräch.